Ja, guten Morgen auch meinerseits. Wir haben heute schon vieles gehört in diesem Gottesdienst, in diesen ja, etwas über eine Stunde, die wir jetzt hier sind. Und im Wesentlichen oder im Kern aller Aussagen war Jesus Christus. Und nicht anders soll es auch in meiner Predigt sein. Ich möchte auch Jesus Christus predigen. Ich möchte ihn erheben, ich möchte ihn in den Vordergrund stellen. Und ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, die ersten 6 Verse zunächst einmal. Und der Jesus sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, das wisset ihr. Und den Weg wisset ihr auch. Spricht zu Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es war eine sehr interessante Begegnung Jesu mit seinen Jüngern. Eine der letzten, bevor er den Leidensweg gegangen ist. Er hat die Jünger in vielen Sachen unterrichtet. Und unmittelbar bevor jetzt er über dieses Thema gesprochen hatte, hat er Judas als den Verräter dargestellt. Judas hat die Gemeinschaft sofort verlassen. Er ging hinaus und da heißt es, und es war Nacht, es war dunkel. Dann hat er ihnen ein neues Gebot gegeben. Und unmittelbar, nachdem er zu Petrus gesagt hat: Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe heute Nacht der Hand krähen wird, sprach er zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann hat er zu ihnen weitergesprochen. Und in einem Punkt sagt er: Wo ich hingehe, das wisset ihr. Und den Weg wisset ihr auch. Und Thomas, den wir als einen kennen, der immer vieles angezweifelt hatte, sprach zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Wir lesen von Anfang an, als Gott die Welt geschaffen hat und die so wunderbar gemacht hat, hat sich der Mensch versündigt. Und wir lesen in 1. Mose, Kapitel 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschheit Bosheit, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachtens ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hat auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm. Und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass er sie gemacht habe. Und dann Vers 11 und 12. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Der Leben eines, oder das Leben eines Menschen ist ein Weg. Und wir reden da von einem Lebensweg. Und dieser Weg wird nicht in Metern gemessen, sondern in Sekunden. Und das war auch ein Weg. Und wir lesen: Gott sah auf die Erde, er schaute herunter und sie war verderbt. Und er sagt: Alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Wie kam es dazu? Nachdem Gott das Ganze so wunderbar geschaffen hat und den Menschen, Kain und Abel, Adam und Eva geschenkt hatte und die Menschen fingen sich an zu vermehren. Wir lesen, es kam eine Sünde in die Welt. Und die Sünde, die brachte ihre Folgen auch für die nächsten Generationen. Und als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat und der Herr mit ihm so gesprochen hatte, lesen wir in 1. Mose Kapitel 4, also ging Kain von dem Angesicht des Herrn. Er hat sich von Gott entfernt. Und wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, lesen wir, dass sich auch die Sünde sehr stark und sehr schnell vermehrt hat, wie ein Schneeballsystem. Es fing an, die Rache sich zu entwickeln, der Hass, der Neid anderen gegenüber. Wir lesen, dass Kain eine Stadt gebaut hat, die er nach dem Namen seines Sohnes genannt hat, um sich die Ehre zu erweisen. Wir lesen, dass seine Enkel Musikinstrumente gebaut haben und ein lustiges und vergnügtes Leben geführt haben. Wir lesen von Erz- und Eisenbauern. Die Menschen fingen an, die Industrie auszubauen, haben Werkzeuge gebaut. Und somit, wenn wir das weiterverfolgen, auch Kriegsinstrumente gebaut haben. Dort entstand Krieg unter den Leuten, die fingen an, sich zu bekämpfen. Und das Ganze führte dazu, dass Gott hinunterschaut und sagte, alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und wir lesen aber, ich hatte die Verse zunächst einmal ausgelassen, in Vers 9, 1. Mose, Kapitel 5, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Er ging den Weg mit Gott. Wie hat sich dazu entwickelt? Was ist passiert dazwischen? Wir lesen, als Kain seinen Bruder Abel geschlagen hatte, hatte Adam und Eva noch einen Sohn bekommen und er nannte sie Seth. Denn Gott hat mir, so hat Eva gesprochen, einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hatte. Und wenn wir die Linie dieses Sohnes betrachten und uns einmal anschauen, lesen wir, Seth zeugte einen Sohn und nannte ihn Enosch. Und zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Dort kehrten sie wieder dorthin, wo sie eigentlich anfangs gewesen sind. Sie suchten nach der Gemeinschaft mit Gott und fingen an, den Herrn anzurufen. Und wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, wie sie so weiterging, lesen wir von den Enkeln und Urenkeln. Und es kam auch bis zu Henoch. Er kam auch aus der Linie Seth. Und dann hieß es, er hatte Methuselah geboren. Und wir lesen, er wandelte mit Gott. Und da heißt es sogar, und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Und der Methuselah, sein Sohn, zeugte Lamech, das war der Opa von Noah. Und Lamech zeugte einen Sohn und sagte, das ist Noah. Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hatte. Das war eine ganz andere Linie, eine gottesfürchtige Linie. Die haben Gott angebetet. Und als Gott das Urteil über das Gerichtsurteil über die Erde gesprochen hatte, fand Noah fand Gnade vor Gott mit seinen Söhnen. Und er ging in die Arche hinein und wurde gerettet in dem Moment, als alle Welt vernichtet wurde. Und so lesen wir viele, viele Geschichten. In der ganzen Bibel sind diese Weggeschichten uns offenbart, damit wir daraus lernen können. Ich fand eine sehr interessante Geschichte über Abraham. Als Abraham berufen wurde, das Land zu verlassen und in das Land Kanaan zu ziehen, ist er dorthin gegangen. Und irgendwann, als es dort schwer geworden ist und Hungersnot eingebrochen ist, lesen wir, Abraham zog nach Ägypten hinab, um dort zu bleiben. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Als er sich Ägypten genähert hatte, hat er auf einmal Angst bekommen um seine Frau Sarai. Denn da steht geschrieben, sie war eine sehr schöne Frau und er hatte Angst und sagte, wenn die Leute dich sehen und wissen, dass du meine Frau bist, werden die mich töten. Sage einfach, du bist meine Schwester. Dann lassen die mich am Leben, um deinetwillen. Und so geschah das auch. Als sie dort in das Land hineinkamen, haben das die Herrscher gesehen und der Pharao das mitgeteilt. Da ist eine sehr schöne Frau ins Land gekommen. Und dann nahm sie zur Frau, hat aber ihrem Mann, der sich als Bruder vorgestellt hatte, viel Reichtum gegeben, viel Vieh. Und so lebten sie dort. Aber der Herr besegnete den Pharao nicht. Er schlug ihn mit vielen Krankheiten und Leid, bis er das einmal erkannt hatte und Leute gestellt hat und sie weggeschickt hatte. Und Vers 1, Kapitel 13 beginnt auch damit. So zog Abraham hierauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Ja? Und diese zwei Begriffe, die ich betont habe, ja, er zog nach Ägypten hinab, Und dann in Kapitel 13, er zog wieder hinauf. Die russische Übersetzung, ich habe das nachgeschaut, sagt noch deutlicher. Он опустился, der hat sich herabgelassen. И он поднялся, ja, der ist wieder aufgehoben. Der hat sich wieder hinabgeschwungen. Und wir lesen weiter. Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Und da heißt es, dort rief er den Namen des Herrn an. Er kehrte wieder zurück, dort zu dem Altar, wo er wiederum den Namen des Herrn anrufen konnte. Es war für ihn wichtig und er kannte seine Fehler. In Sprüche 14, 16, Vers 25 lesen wir, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihr zum Tode. Und da denke ich an dieser Stelle an eine Aussage eines Freundes, den ich wieder kennengelernt habe. Der hat sehr eifrig dem Herrn gedient, aber der war sehr krank. Der hatte Lungenprobleme, Atembeschwerden. Sein Gesicht war vernarbt. Sein Körper hatte sehr viele Narben an vielen Stellen. Und ich fragte ihn danach. Und er sagte, weißt du, Gott vergibt Sünden, aber nicht der Körper. Und er erzählte, wie er eine Sünde gelebt hat mit viel Alkohol und Drogen und Schlägereien und immer wieder verwickelt war. Und als er sie bekehrt hat, sagte, Gott hat mir meine Sünde vergeben, aber der Körper will das nicht. Und so trage ich das mit mir immer noch, das sind die Folgen meiner Vergangenheit. Aber ich habe Frieden im Herzen. Ich habe diesen Weg gefunden, sagte er, der zu Gott führt. Und so ähnlich habe ich das auch bei Abraham gesehen. Er kam zwar aus Ägypten herab, aber er hat eine Magd mitgenommen, die Hagar, das war eine Ägypterin. Und mit ihr hat er einen Sohn gezeugt, Ismael. Und das waren die schweren Folgen, auch für Sarah, für seine Frau später, als Isaac geboren wurde. Es gab immer wieder Unverständnis, immer wieder Krieg. Und diese Zustände herrschen noch bis heute an. So folgenschwer war dieser Abstecher nach Ägypten. Wir lesen auch, die hatten dort sehr viel Reichtum, sehr viel Vieh, Silber und Gold mitgenommen aus Ägypten. Sie wurden sehr reich beschenkt und das führte dazu, dass er sie von Lot trennen musste. Auf einmal war das zu viel und sie konnten nicht miteinander bleiben. Eine Folge dieses Abstechers. Manch einem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Ich fand auch sehr interessant die Anweisungen von David, als David seinen Weg gelebt hat und viele Erfahrungen gesammelt hat. Sagt er zu seinem Sohn, wir lesen das in 1. Könige, Kapitel 2 von Anfang. Als nun die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, ich gehe hin den Weg aller Welt. So sei getrost und sei ein Mann. Er sagte, ich gehe hin den Weg dieser Welt oder den Weg aller Welt. Und da heißt es, ich weiß, dass ich bald sterben werde. Sei stark, mein Sohn. Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes. Achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung, die im Gesetz des Mose aufgeschrieben sind. Dann wird dir alles, was du unternimmst, gelingen. Wohin du auch gehst, der Erfolg ist dir sicher. Das war eine Verheißung, die David so in seinem Leben erfahren hatte. Und er gibt sie jetzt von ganzem Herzen seinem Sohn Salomo weiter. Sei stark und befolge des Herrn Wort. Er wird sein Versprechen einlösen. Wir lesen weiter. Er hat nämlich zu mir gesagt, also Gott hat zu ihm gesagt, wenn deine Nachkommen ein Leben führen, das mir gefällt, wenn sie mir von ganzem Herzen die Treue halten, dann wird immer einer von ihnen König über Israel sein. Das war für die Menschen sehr wichtig damals und für David und seinem Sohn Salomo. Und er sagte, wenn deine Nachkommen ein Leben führen, das mir gefällt, wenn sie mit mir wandeln, wenn sie den Weg gehen, den ich für sie vorbereitet habe, dann wird es euch gut gehen. Und viele, viele Weggeschichten lesen wir in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Und selbst Jesus kam und sagte, Johannes der Täufer zeigte euch einen Weg zu Gott und fordert euch auf, zu Gott umzukehren. Aber ihr wolltet nichts von ihm wissen. Johannes kam und zeigte euch den Weg zu Gott. Aber ihr wolltet es nicht. Ihr habt es abgelehnt. Anders sagte David dazu, als er das Lied gesungen hat und Gott angebetet und sagte, durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, ja? Von deinem Weg abzuwandeln. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum Leben, zum ewigen Leben führt. Es war sein Verlangen, nachdem er sein Leben gelebt hat und so viele, viele Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Er kam in den Moment, wo er es vielleicht angezweifelt hat und sagt dann, hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Und nun sprach Jesus mit seinen Jüngern, er offenbarte ihnen, sagte, ich und der Vater sind eins. Ihr kennt den Weg, ihr wisst den Weg. Thomas zweifelt es an. Er wusste den Weg noch nicht. Und er sagte, wie können wir den Weg wissen und wo du hingehst? Jesus sagte, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Interessanterweise sagt Jesus hier nicht, ich bin ein Weg von vielen anderen. Und wenn ihr den wählt, dann werdet ihr da auch ankommen. Und er sagt auch nicht, ich zeige euch einen Weg, den ihr gehen soll. Er sagte, ich bin der Weg. Er sagt auch weiter, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, wenn er diesen Weg nicht gehen wird. Wir lesen zwei Verse weiter. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennet ihr ihn und habt ihn gesehen. Da mischt sich Philippus ein und sagt, Herr, zeige uns den Vater, so genügt uns. Ja, da war noch einer, der es nicht verstanden hat. Und da sagt Jesus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Diese persönliche Beziehung, diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, die blieb dann noch scheinbar aus. Die haben noch nicht wirklich bis auf den tiefen Grund verstanden. David sagt es übrigens auch im Psalm 139. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Wer kann sie begreifen? Aber das kann man mit einem Herzen fassen. Diese persönliche Gemeinschaft mit Jesus, diese Beziehung zu ihm einmal aufzubauen. Wisst ihr, wenn ich jetzt über meinen Freund etwas erzählen würde und sagen würde, der ist blond, der ist etwa so groß wie ich, mit Brille oder ohne Brille, und würde ein bisschen das genaueste Detail beschreiben, so dass ihr ihn begegnen werdet und erkennen, von dem hat er gesprochen, aber ihn nicht persönlich kennt, so kennt ihr ihn immer noch nicht. Ihr wisst vielleicht, wer das ist. Vielleicht werdet ihr sogar erraten, ach, den meint er. Aber wenn ihr ihn nicht kennt persönlich, wenn ich mit ihm nicht unterhalten habe, wenn ich nicht die Gemeinschaft mit ihm gehabt habe, so ist es nur eine Information und ihr habt keine Gemeinschaft mit ihm. Und so ist es hier genauso. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und wer diesen Weg geht, wer mit mir geht, der kommt zum Vater, der kommt zum ewigen Leben. Thomas wusste noch nicht den Weg. Und Philippus sagte, zeig uns den Vater, dann wissen wir das. Petrus sagte in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, lesen wir das nach in seiner Predigt. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn noch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das sagte Jesus hier auch. Ich bin der Weg, der einzige wahre Weg. Wir haben heute von Verfolgungen gehört. Wenn ich mich jetzt an den ersten Verfolger erinnere, den wir jetzt, dessen Geschichte wir auch in der Bibel lesen, in der Apostelgeschichte, ist Saulus. Er hat sich die Vollmachten geholt, er hat sich Briefe geholt von den hohen Priester und wollte nach Damaskus die Christen verfolgen. Er dachte, er wäre auf dem richtigen Weg. Er dachte, er dient Gott damit. Und auf dem Weg dorthin, kurz vor Damaskus, wird er erleuchtet mit einem sehr starken Licht und er hört eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul fragt, wer bist du, Herr? Ich bin der Herr, den du verfolgst. Und wir lesen die Geschichte, wie er sich wandelt, wie er den Herr erkennt persönlich und fängt an, ihn zu predigen. Er fängt an, seinen Namen zu verkünden. und wie zu einem großen Apostel, der vielen, vielen Menschen das Evangelium gebracht hat. Und später, nach vielen, vielen Jahren der Erfahrung im Weg mit Jesus Christus, als er sein Leben gelebt hat und im Gefängnis war, erkennt er das und bringt er vom Punkt und schreibt es zu den Philippern in einem Brief: Christus ist mein Leben. Christus ist mein Weg. Das ist der Weg, den ich gegangen bin und den ich euch verkündet habe. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Heute ruft Jesus Christus uns alle an und sagt: Folget mir nach. Er sagt: Kommt zu mir alle, die mühselig seid, die beladen seid. Ich will euch erquicken. Interessant ist dieser Abschnitt, der fing auch mit einem Trostwort. Er sprach: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus hatte nämlich den Jüngern vieles vorausgesagt, dass sie gesehen haben, was auf sie zukommen könnte. Petrus wird ihn verleugnen. Ja, sie werden verfolgt. Aber immer wieder: Bleibt in mir, ich bin der Weg. Jesus ruft alle zu und sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr Angst habt, die ihr mühselig seid, die ihr müde seid, die Probleme habt. In Vers 27 des gleichen Kapitels lesen wir: Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und das ist eine Verheißung Gottes, das ist heute der Zuruf Gottes, der heute zu uns allen spricht. Kommt her zu mir alle. Gehet den Weg. Ihr kennt den Weg. Ihr kennt den Vater. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen.